2 Sekunden, 3 Sekunden, 4,
5,
6,
7, 8.
Ja, ich bin mit Mittel synchron, aber ich glaube, das ist jetzt nicht.
So, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von System Matters. Heute bei mir sind der Daniel.
Hallo.
Der Patrick.
Hallo.
Und ich bin der Matthias. Wie immer fangen wir damit an. Wen nehme ich heute? Den Patrick. Und der sagt uns mal, was er so die letzte Woche getrieben hat.
Ja, also wie gut, dass du nicht nach Neuem gefragt hast. Was ich gemacht habe, ist eigentlich schon uralt. Ich habe es nämlich endlich, ich habe es noch nicht ganz geschafft, aber größtenteils geschafft, mir die 7 gezeichneten Kampagnen für DSA dann doch mal durchzulesen. Wir wollen im Januar, wenn alles gut geht, damit anfangen. Und da muss man die ja einmal gelesen haben, sich da schon mal grob vorbereitet haben. Und jetzt in den Weihnachtsferien geht's dann an die Detailplanung der ersten Abenteuer. Und ich habe es euch ja so schon mal gesagt, aber ich glaube, es wird ein ganz schönes Mammutprojekt bei uns. Also im Internet habe ich was von mindestens 400 Stunden gelesen, die das dauert. Und da wir uns so oft alle zwei Wochen mit 4-5 Stunden einpendeln, muss ich da wohl nochmal in der Gruppe das ein bisschen andiskutieren, ob man das nicht länger hinkriegt zumindest.
Kann man nicht die Vorbereitung irgendwie, macht die wenigstens Spaß oder kannst du wenigstens Stück für Stück vorbereiten, sodass du nicht schon mal den kompletten, ich sag mal, die komplette Kampagne im Gesamten lesen musst?
Nein, also ich will sie einmal komplett gelesen haben, damit ich Dinge vielleicht aufgreifen kann vorher schon. Da geht's um den großen Handlungsbogen. Die Detailplanung mache ich natürlich Abenteuer für Abenteuer, aber ich fand's einfach wichtig, mal den Gesamtüberblick zu bekommen.
Kannst du nicht einfach schwächere Teile der Kampagne rauslassen?
Ich glaube, die 400 sind schon mit Kürzung.
Ah, okay. Es gibt keine schwächeren Teile mehr.
Das kann ich nicht sagen.
Ich werde wahrscheinlich, insbesondere wenn es später an die Schlachten geht, wird das natürlich schon etwas anders laufen, weil in meiner Runde so dieses große Schlachten-Element jetzt nicht unbedingt das Gefragteste war, sondern ist eben eher auf, wo die Helden auch wirklich im Zentrum des Ganzen stehen und das steuern. Da werde ich noch ein bisschen dran feilen müssen, aber ich glaube, im Großen und Ganzen wird da nicht so viel runterkommen.
Ach so, du hast also eher so die Egomanen bei dir als DSA-Spieler.
Ja, so würde ich es jetzt nicht unbedingt sagen, aber es ist ja nun, gut, die Schlachten sind da schon ein bisschen anders ausgelegt, aber es ist ja nun doch meistens so, dass die Schlachten groß und episch sind und man da eben doch eher zu der kleinen Figur, die da mitkämpft, leicht degradiert werden kann.
Ja, das ist es ja gerade,
kann.
Sorry, vielleicht reite ich deswegen darauf herum. Ich finde das großartig.
Ja, ja, gut, aber das Entscheidende ist, und ich glaube, da unterscheidet sich die 7G-Kampagne beispielsweise von Jahr des Greifen, die ich momentan mache, dass die Charaktere da irgendwann schon ihren besonderen, ihr Highlight in der Schlacht bekommen, was auch dann die Schlacht entscheiden kann. Und das ist ja vielleicht bei anderen Schlachten dann doch etwas anders. Aber gut, das, keine Ahnung, wenn es uns so lange gibt, werde ich regelmäßig berichten und die nächsten 4 Jahre lang dann euch dann auf dem Laufenden halten.
Dann ist Patricks, was er letzte Woche getrieben hat, eigentlich nur, wird dann zum Spielbericht.
Ja, ich hoffe ja, dass ich doch noch dazu komme, auch mal das eine oder andere auszuprobieren, doch noch in dieser Runde.
Das wäre schön, für uns zumindest.
Gelegenheitsgeschichte, ja. Vor allem, wir spielen nur alle 2 Wochen, dann hätte ich das Problem, obwohl wir überlegen ja auch nur noch 2 Wochen, dann wird es sogar passen. Na gut.
Dann gebe ich mal das krasse Gegenteil. Das neue Rollenspiel von John Wick ist rausgekommen, und zwar Yesterday's Tomorrow. Und da dauert eine Spielrunde 1-2 Stunden. Maximal. Das ist ein Pulp-Steampunk-Spielchen, was wirklich sehr alternative Regeln hat. Denn es ist, ja, ich würde sagen, fast ein reines Erzählspiel. Es gibt also keine Trefferpunkte oder irgendwie sowas. Es gibt nur 4 oder 5 Attribute. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Ich habe das mir so flüchtig angeguckt bisher. Es gibt nämlich bisher kostenlos im Internet zum Runterladen die Pulp Edition, also ohne Bilder, aber mit allen Regeln, die reichen, um das zu spielen. Und es läuft so, dass...
Sekunde mal, darf ich einmal kurz zusammenfassen? Wir haben es also mit einem Steampunk von John Wick, dann mit alternativen Regeln ohne Trefferpunkte.
Ja.
Wie genau möchtest du mir das jetzt auch noch schmackhaft machen?
Das können wir nicht spielen. Ich weiß, ihr würdet es verabscheuen.
Habe ich die 1-2 Stunden Spielzeit erwähnt?
Ja, die 1-2 Stunden Spielzeit. Hast du noch nicht erwähnt.
Genau, aber was hat es damit auf sich? Erklär das wenigstens. Das ist ja schon mal sicherlich erstmal... Mir kommt ein großes Fragezeichen. Das ist,
du musst einfach davon Abstand nehmen, dass du ewig lange spielst. Wir haben ja, als wir Savage Worlds beispielsweise jetzt gespielt haben, wo wir auch gleich noch hinkommen werden, da haben wir auch nicht 5 oder 6 Stunden gespielt. Es geht einfach nur darum, dieses Spiel ist sehr actionreich und es funktioniert rein über Konflikte und um Gefahren. Und es läuft immer so, dass der Spieler gibt eine Situation vor und dann sagt der Spieler, was er machen möchte. Und wenn er dass der Spielleiter entscheiden kann, was passiert, dann setzt der Spielleiter die Situation fort. Allerdings kann der Spieler auch mit Hilfe eines Würfels dann selbst bestimmen, was passiert. Und so die Situation dann selber beschreiben. Das ist wirklich ein Erzählspiel.
Ja, ich wollte gerade sagen, hat eher was von einem Erzählspiel. Ja. Gibt es sowas wie Charakterwerte dann eigentlich überhaupt noch?
Doch, es gibt Charakterwerte, es gibt verschiedene Attribute. Das sind dann Romance, Action, Science und Mystery. Das sind die Attribute, die man hat. Und das Ganze ist, es ist schon nicht uninteressant, würde ich sagen. Aber ich glaube, für unsere Runde wäre das nichts. Das ist schon nicht einfach, wenn man das so spielen möchte. Dennoch sollte man sich das mal angucken. Wie gesagt, es gibt's umsonst und man kann es sich einfach anschauen.
Okay, das ist natürlich schon mal ein bedeutender Faktor. Wenn es umsonst ist, kann man zumindest mal einen Blick drauf werfen. Aber sind jetzt mehrere Faktoren, die es mir den Einstieg schon mal erschweren würden. Aber es ist sicherlich persönlich.
Für unsere Runde wäre das, denke ich, nichts. Also es ist wirklich, das ist, glaube ich, auch ein sehr anstrengendes Spiel. Das ist so Fate im Extrem. Also da musst du dann ständig hier beschreiben und eben auch viele Ideen reinschmeißen. Also ist am besten, du müsstest eigentlich 4 Spielleiter in der Runde haben.
Das ist so ein bisschen klingt so ein bisschen dann wie Primetime Adventures.
Das könnte, glaube ich, sogar hinkommen, ja.
Ja, okay, ich meine, wenn man jetzt so eine Gruppe voller Hobbyautoren hat, dann vielleicht.
Es ist bestimmt ganz witzig, also ich stelle mir das schon lustig vor. Aber okay, das zu Yesterday's Tomorrow. Es gibt auch ein schönes Video dazu, also John Wick erzählt dann ein bisschen was im System und wie er das System designt hat, können wir unten verlinken, denke ich.
Okay, die Sachen waren zumindest immer sehr unterhaltsam, das schaue ich mir gerne an.
Ja, das stimmt, ja. Das ist schon ganz unterhaltsam. Und ja, dann habe ich noch ein Buch gekriegt, und zwar war das Terrors from Beyond, das ist eine neue Szenariosammlung für Cthulhu von Chaosium. Das kam dieses Jahr raus und ja, jetzt habe ich es gekriegt. Und ich habe noch nicht reingeschaut, es ist gerade mit der Post gekommen. So, das war's von mir.
Ja, Matthias. Bei mir, ich habe versucht, hier meinen ganzen Stapel an Computerspielen aufzuarbeiten, der hier auf meiner Fensterbank liegt.
Es muss eine harte Woche gewesen sein für dich.
so kann man das nicht sagen, aber ich hab mir die Zeit genommen und hab mir endlich mal, seit mir Kommilitonen und auch ich glaub, Patrick teilweise etwas von Dragon Age Origins erzählt haben, dachte ich, das kann nicht sein. Ich habe das mit vorbestellt und dann jetzt spielen die alle schon so weit und bei mir liegt es immer noch gut ausgepackt, aber noch nicht mal wirklich über das Intro hinaus gespielt auf der Fensterbank.
Und du da hast alle Intros bisschen, gespielt.
Ich habe jetzt alle Intros. Ja, das ist genauso wie ich bei World of Warcraft mir erstmal jede Klasse anschaue, um zu wissen, worum es geht. Da bin ich einfach eigen. Ich habe mir erstmal, ne, das muss man ja so erklären, zu jeder Klasse und jeder Rassenkombination gibt es spezielle Intros, wie so kleine, ja, Präludien. Und das macht, ja, ich meine, das führt ganz toll in die Atmosphäre rein. Die überschneiden sich teilweise, was man natürlich nicht merkt, wenn man nur sein eigenes Präludium spielt. Beispielsweise merkt man, wenn man Zwerg-Adelig spielt, dass dann Charaktere aus der Zwergen, wie nennt man das, Commoner, also von den...
Ein Gemeiner.
Eines gemeinen Zwerges, dass sich dann teilweise die Storys überschneiden und man Personen wiederfindet. Okay, das ist jetzt vielleicht nicht ganz so wichtig, aber ich fand das ganz nett und man hat natürlich, und ich wollte so wissen, welches Intro spricht mich am meisten an, was hat die größte Motivation. Und bevor wir da zu sehr ins Detail gehen, ich möchte sagen, das hat von mir eine absolute Empfehlung bekommen, bislang, ne, ich habe ein bisschen weiter jetzt gespielt und es macht, muss ich sagen, einen Riesenspaß, erinnert mich sehr an Knights of the Old Republic. Also die guten alten BioWare-Spiele, tolle Story, sehr, sehr ausgearbeitete Charaktere, mit denen man sich, und das ist nicht übertrieben, wirklich stundenlang unterhalten kann, die ihre eigenen Geschichten haben, wenn man dann, also Fortschritt in ihren Beziehungen dann, wenn der vorankommt, dann erzählen die einem immer mehr Teile ihrer eigenen Geschichte, bis es dann schließlich auch bei manchen dazu zu einer Quest kommt, die man mit ihnen lösen kann. Dann ergeben sich sogar Romanzenoptionen und okay, das muss ich sagen, das möchte ich den Hörern nicht entgehen lassen. Ich kann damit irgendwie nichts anfangen, aber es scheint ja doch Gewohnheit in der neuen Generation zu sein. Ich habe also eine dieser Romanzenoptionen dann gewählt und habe dann eben habe dann eine mit dieser Hexe aus dem Sumpf angefangen und dann poppt auf einmal dieses merkwürdige Symbol auf dem Bildschirm und ich habe ein Achievement dafür bekommen.
Ja, das
was ich glaube, ich kriege das nicht in meinen Kopf. Ich weiß nicht, warum ich dafür ein, es ist ein Spiel. Ich spiele das Spiel um des Spiels willen und nicht um da so ein Achievement zu bekommen.
Du spielst auch die PC-Version, ne?
Ich spiele die PC-Version, deswegen interessiert mich noch weniger.
Ja, genau. Also ich bei
das Xbox ist ja so eine Art, beim Xbox Live ist es noch so eine Art virtueller Schwanzvergleich, aber beim PC bringt es mir ja wirklich überhaupt nichts.
Ja. Du kannst es dir im Internet auf diesem Profil dann angucken, aber es ist wirklich unsinnig.
Ja, super. Also, muss ich sagen, finde ich sehr lustig. Aber offensichtlich müssen sich die Entwickler müssen das in diese Richtung entwickeln, dürfen das nicht weglassen, aber ich check das nicht, ich brauche das auch nicht.
Bei World of Warcraft ist es, oder ich habe auch so einen Eindruck, bei manchen Xbox-Spielen ist es dann ja auch ein Anreiz, diese Erfolge alle zu schaffen. Also werden die Erfolge dann zu einem zusätzlichen Element und man spielt das Spiel dann nicht nur durch, um die Story durchzukriegen, sondern will auch irgendwie alle Tauben von den Dächern schießen. Bei GTA gibt's das, glaube ich, das gab's früher, glaube ich, auch schon ohne dieses Erfolgssystem, aber
das beste Beispiel fand ich damals Assassin's Creed 1, sammel alle Fahnen ein und dann sind die in den unmöglichsten Stellen in den Städten verborgen und ich habe irgendwie eine Fahne durch Zufall bekommen, dachte mir nur, was soll ich jetzt hier machen? Und dann sollen hier noch 100 in dieser Stadt verborgen sein? Ihr seid doch bescheuert, ich nehme mir doch jetzt nicht die Zeit hier. Ja, also, so, ja.
1000 Stunden Spielspaß.
Ja, um durch eine Stadt rumzulungern und irgendwelche Fahnen, die Entwickler dort versteckt haben, zu finden. Und was kriegst ganz du dafür? Eine größere Punktzahl in deinem Account, um dann bei deinen Freunden per Xbox Live anzugeben.
Bei World of Warcraft kriegst du dann gegebenenfalls noch was dafür.
Ja?
Ja, also haben sie es eingebaut, dann kriegst du irgendwie einen Titel, wenn du was schaffst, was weiß ich, also wenn du alle deine Kochdinger geschafft hast, darfst du dich Chefkoch nennen und solche Geschichten, oder kriegst womöglich irgendwie ein besonderes Reittier oder sowas. Also
ich glaube, es ist ein Grund, warum ich mehr Pen- und Paper-Rollenspiele spiele als Computer-Rollenspiele. Diese Advancements finde ich jetzt unheimlich langweilig, aber okay.
Man braucht sie ja auch nicht. Es geht ja, die tauchen ja so nebenbei auf und man denkt sich die ganze Zeit, warte mal, gibt's hier wirklich Leute, die spielen das deswegen? Und ich bleib dabei. Leute, wenn ihr Baldur's Gate 2, ne, das gute alte Baldur's Gate 2 in irgendeiner Weise gut fand und bei Neverwinter Nights, ne, okay, das war mir diese Hack and Slay Schiene, da war ja dann, ja, dieses Mass Effect sind Spiel, also das sind diese guten BioWare-Spiele, die man sich auf jeden Fall, Rollenspiele, die man sich auf jeden Fall nicht entgehen lassen darf. Also, da muss ich sagen.
Und das sah wirklich nicht schlecht aus. Ich hab's also auch gesehen und doch, das ist ganz nett. Außerdem siehst du immer aus, als wärst du durch literweise Blut gelaufen, wenn du irgendeinen Kampf gemacht hast.
Da haben sie ein bisschen übertrieben, das stimmt schon.
Ist ganz witzig, ja. Okay, kommen wir mal zum eigentlichen Thema unseres Podcasts, denn dort ist auch literweise Blut geflossen. Ich denke allerdings nur im Spiel, nicht auf unserem Tisch. Wir haben uns nämlich mit Rippers beschäftigt, einem Savage World Setting, was in einer meiner Lieblingsepochen spielt, nämlich dem viktorianischen Zeitalter oder auch dem Gaslicht-Zeitalter, wenn man es mit Cthulhu nimmt. So, Der Patrick wird uns jetzt bestimmt kurz die interessante Welt des viktorianischen Zeitalters umreißen können, oder?
Tut mir leid, ich habe mir noch kein Buch über London in 1980 auf Englisch bestellt, um festzustellen können...
1890, um festzustellen
können, wie viel Pennies ein Hotel kostet. Da bist du echt der Experte.
Da liegt ja auch leider das Problem darin, dass wir eigentlich, dass der Rest von uns leider nicht so der Fan von diesem Gaslichtzeitalter ist. Und ist jetzt unfair. Ich meine, am besten ist, du erklärst es einigermaßen und wir halten dich in der Zeit zurück.
Es ist eigentlich relativ simpel. Also wir haben
Sherlock
haben
Holmes und Van Helsing.
Genau, wir haben das, genau, das ist Rippers. Wir haben das viktorianische London, das große Empire, in der niemals die Sonne untergeht, die Zeit, in der Britannien noch eine Weltmacht war. Heute ist es ja nicht mehr so der Fall. Und ja, dort haben wir dann eben diese Mischung mit Van Helsing. Van Helsing, diesem unglaublich dümmlichen Film, in dem Hugh Jackman Van Helsing spielt mit einer dampfgetriebenen Armbrust, Bolzen auf Vampir, Monster, Frauen abschießt, die ein Dorf terrorisieren und Graf Dracula immer wieder Van Helsing schreit.
Werwölfe und Frankenstein, alles Gastauftritte. Großartig.
Es ist also der Film, man kann dem Film nicht die Unterhaltung absprechen, die er tatsächlich liefert.
Das liegt vielleicht unter anderem an Kate Beckinsale.
Ja, und an diesen durchaus parodistischen Elementen, die vielleicht unfreiwillig daherkommen. Man weiß es allerdings nicht. Es kann auch vielleicht ein nicht ernst gemeinter Film sein. Jedenfalls, darum geht's. Die Spielercharaktere spielen in diesem Londoner, in diesem Gaslichtzeitalter eben Monsterjäger, die sogenannten Rippers. Und das Interessante ist, und da hattet ihr ja Probleme, euch das so bildlich vorzustellen, hatte ich immer so den Eindruck. Also, das viktorianische London ist eben Sherlock Holmes oder auch Prestige, der Film. Genau in diese Richtung geht das eigentlich. Oder hier auch From Hell, also diese Jack the Ripper-Geschichte. Alles viktorianisches London, dieses Dreckige, was auch Charles Dickens beschreibt in seinen Romanen und so weiter. Also, ich fand das eigentlich immer sehr plastisch. Mir liegt das selbst bei Cthulhu, liegt mir diese Gaslichtzeit näher als die 20er Jahre.
Ich kann es mir auch gut vorstellen, das ist gar nicht mal das Problem. Ich weiß manchmal nicht, wo jetzt, das ist so das Problem, gab es manche Dinge schon, gab sie nicht, aber eigentlich kann ich mir da so dreckige Straßen mit Droschken ganz gut vorstellen.
Ja, genau, so ist das eigentlich. Und dann immer diese interessanten Gegensätze, die sich dann da aufgebaut haben in diesem Zeitalter. Das ist ja das Spannende. Also du hast diese unglaubliche Etikette und diese Niederkämpfung von Sexualität in der Elite. Aber gleichzeitig hattest du irgendwie 80.000 Huren in London. Also das ist ganz, ganz spannende Geschichte eigentlich. Und da gibt's eben noch viele andere Sachen, eben so alte Familien, die dann so Familiengeheimnisse haben. Wenn man jetzt eben so in Richtung Lovecraft denkt, hier die Ratten im Gemäuer, diese alte Familie, die eben dann hier Inzucht betrieben hat und so weiter. Das sind dann auch so Themen, die dann in diesem Gaslicht dann vorkommen. Und natürlich diese Zukunftsvision, was uns dann in Richtung diese Steampunk-Elemente bringt, die ja auch dann bei Rippers vorkommen. Das heißt also Dampfmaschinen oder Maschinen, die einfach nicht so existieren, also nicht so existieren können. Also solche Dinge wie diese Jules Verne-Geschichten, also 20.000 Meilen unter dem Meer. Aber gut, das ist sozusagen das Setting, also unsere Ausgangslage. Und ich denke, da können wir dann jetzt anfangen, ein wenig über unsere Figuren dann zu erzählen. Also ich hatte einen Privatdetektiv in Form von Sherlock Holmes. Und ja, der war natürlich schon alt. Das war mein Nachteil. Das Savage World System arbeitet mit Vor- und Nachteilen. Und ja, gemeinsam mit meinem Freund Mr. Callinger, der war dann, das war dann Patrick.
Genau, ein
etwas... Haben wir dann Verbrechen gelöst.
Ein von der Gesellschaft etwas ausgestoßener, jüngerer Mann, der eben da seinen Mentor gefunden hatte und sich eigentlich auch am ehesten darauf versteht, mal einen draufzugeben. Die Bücher in der Bibliothek konnten ihn nie überzeugen, auch wenn das von Herrn Burroughs sehr häufig versucht worden ist.
Genau. Ich war dann Mr. Burroughs, der Detektiv. Und dann, das war der erste Spielabend, den wir gespielt haben. Da war der Matthias noch nicht dabei. Am zweiten Spielabend stößte dann ein weiterer Kollege zu.
Ja, und zwar der wohlbeleibte Priester Pfarrer, wie hieß er noch?
Louis.
Pfarrer Louis, genau.
Ja. Der mich immer wieder an Father Brown erinnerte von J.K. Chesterton, dieser dicke Detektiv, der auch von Ottfried Fischer gespielt wurde.
Zumindest in den Dimensionen eines Ottfried Fischers, ja, habe ich mir ihn auch vorgestellt. Mit einem Degen in der rechten und einer Bibel in der linken Hand.
Gegen die Schatten der...
Gegen die finsteren Mächte des Bösen. Ja, war, ja, muss ich sagen, er war nicht nur dicklich, was sich natürlich dann spieltechnisch in, ja, ich sag mal, in einer, gerade in einer kleineren Bewegungsrate dann geäußert, ja, hat.
Und einer schlechteren Initiative dann, ne?
Ja, die Initiative war nochmal das andere. Das war der zweite Nachteil. Er war nämlich nicht nur sehr wohlbeleibt, er war nämlich auch sehr langsam. Und aber da kommen wir dann vielleicht erstmal, ja, zu, wenn wir das Initiativesystem erklärt, ja, haben. Was wir, glaube ich, aber schon mal in einer Folge angerissen haben, ne? Ich glaube, dieses,
ja,
Initiativkarten.
Ich erinnere mich auch daran, ja, ja.
Also, das zu meinem, wir wussten leider damals noch nicht, ne, um dann direkt ein Element auch noch in dieses Setting zu bringen, das jetzt vielleicht etwas untergegangen ist, denn zu diesem Steampunk-Elementen gesellt sich auch noch Magie. Teilweise,
ja, richtig.
Teilweise in sehr, ja, ich habe mir das vielleicht etwas unterschwelliger, so à la Cthulhu vorgestellt, aber nein, ich habe die Liste einmal durchgesehen und es sind Sachen wie Bolzen, Strahlen und Fliegen und Zombies beschwören. Es ist also, ja, man geht da in die Vollen. Und ich habe jetzt auch überlegt, ob ich meinen Priester dann mit diesem Hintergrundtalent versehe, damit er dann in der nächsten Runde auch zaubern kann.
Ja. Es gibt aber noch ein Element, was ich vergessen hatte. Neben diesen Steampunk-Elementen, also diesen futuristischen Dingen, die man eben an Technologie hat, wie Dampfmaschinen und so weiter, gibt es gleichzeitig noch ein Cyberpunk-Element. Das heißt, wir haben die Charaktere können sich verbessern, indem sie die Monster, die sie erlegt haben, ausweiden und sich deren Organe oder anderen Körperteile einsetzen.
Ja, aber ist das nicht eigentlich auch, das gehört da auch noch mit zu Steampunk, oder?
Ja, ich war jetzt auch gerade.
Steampunk ist eher diese Richtung Technologie, also.
Ja, aber okay, das ist ja Technologie.
Gut, also auf jeden Fall ist das eben integriert. Was auch noch fehlte, um das vielleicht auch noch reinzubringen, sind Logen. Also ein Aspekt, den ich sehr interessant fand, dass man, also wir sind jetzt in unserer Runde noch nicht so weit, weil wir diesen Einstieg von jetzt auf gleich sofort große Logenmitglieder und so ein wenig zu schnell gefunden hätten. Aber du spielst im Prinzip mit Logen, die eben in dieser großen Rippers-Gesellschaft auf der ganzen Welt vernetzt sind. Und ich habe mir das jetzt nochmal genauer angeguckt, das ist also wirklich schon, also ich finde es sehr interessant, weil du in verschiedenen Zusammenhängen da deine Loge beschreiben kannst. Also wie groß ist der Einfluss, den diese Loge innerhalb der Rippers-Gemeinde hat? Wie viele Mitglieder hat sie? Was für Ressourcen kann sie bekommen? Also wie viel Geld bekommt sie im Prinzip pro Monat dazu? Was für Räume stehen ihr zur Verfügung? Also nur ein Treffpunkt oder gibt's da auch ein Labor? Gibt's da irgendwelche Trainingsräume und solche Geschichten? Und das muss man sich, das kann man so ein bisschen nebenher ausspielen, weil man muss sich jede Stufe sozusagen dann neu erkaufen. Also ich habe es wie gesagt nur ganz kurz gelesen, aber ich finde dieses Konzept, also ich mag auch so einen Aspekt neben dem Rollenspiel selber, wo ich den Charakter spiele, so diesen Wirtschaftsaspekt, wenn man es so nennen will, finde ich ganz interessant nebenbei.
Das interessiert, das erinnert mich daran, dass wir damals, ne, wo wir noch unsere Fantasy-Zeiten hatten, gerne mal eine Diebesgilde spielen wollten und auch diesen Faktor,
ja,
reinbringen wollten, ne? Denn im Grunde ist das ja, es ist nichts anderes, es ist eine Gilde, die aber variieren kann, je nach, ne, wird die, ich meine, in dem Fall ist jetzt das klassische Element dann, dass ich 15 Leute mit Wissenschaftlern, Technikern, gleichzeitig aber auch, und dann wird sie ja noch vom Vatikan gesponsert, ja, und hat dementsprechend ihre Räume in Kirchen. Also da muss ich sagen, das klingt nicht schlecht. Da bin ich auch sehr gespannt. Wie gesagt, Patrick hat's erzählt, den Faktor, der kommt jetzt bei uns noch nicht so stark zum Tragen, aber eigentlich schon, jetzt, wir haben ja erst zweimal gespielt und jetzt haben wir im Grunde den Einschluss in diese Gilde gefasst. Jetzt sind wir also, sind wir alle plus Spielleiter gespannt, was uns im nächsten Abenteuer erwartet und wie wir eben diesen Gildencharakter dann, ja, oder diesen Logencharakter dann für uns einnehmen.
Genau. Was wir natürlich dann schon etwas näher herausgefunden haben, ist, wie das System so funktioniert, was eben Savage Worlds ist. Und ja, Patrick hat ja schon öfter über das Savage Worlds System gesprochen. Es ist fast, furious, fun. Und ja, ich muss sagen, es hält, was es verspricht.
Wobei es bei uns zunehmend faster wurde, ne? Also,
ja, richtig.
Sobald man die Regeln raus hat, geht's, glaube ich, echt wirklich fix. Wir mussten jetzt bei den letzten, also wir haben es ja jetzt dann dreimal gespielt, mit Matthias zweimal, dann mussten wir noch das eine oder andere dann mal nachgucken. Haben aber auch, was ich interessant finde, unsere Möglichkeiten, was Regeln angeht, bei jedem Spielabend dann auch ein bisschen erweitert. Also, wo man gesagt hat, hier, das ist eine neue Regelung, wie funktioniert das denn damit, so dass man das, was man sowieso schon kannte, hatte und Neues dann dazugenommen hat, eigentlich perfekt, um in so ein System reinzukommen.
Interessant ist, wie schon gesagt, diese Geschwindigkeit des Systems, also die Kämpfe bleiben immer wieder interessant, allein durch das Initiative-System. Jede Runde werden Karten gezogen und nach Höhe der Karte setzt sich eben dann die Initiative-Reihenfolge zusammen.
Ich kann eure Euphorie da nicht teilen, muss ich sagen. Also da habe ich auch schon andere schnelle Systeme gesehen. Also
zum Beispiel?
Bloß weil wir uns mit, ob du D&D, ja okay, DSA ist ein schlechtes Beispiel mit den Paradewürfen, aber ich sag mal, ob das auch Warhammer war, ich muss sagen, Moment mal, das sind alles die Würfel, die man gewürfelt hat, ob du dann, du hast theoretisch sogar zwei Angriffswürfe gemacht, indem du einmal die Fertigkeit gewürfelt hast, ne, und dann mit dem, ja okay, ne, mit dem Schadenswurf, das ist ja bei allem im Grunde auch dasselbe. Also ich, dann die Initiativkarten, ja entschuldige mal, ob ich jetzt da eine Karte ziehe oder ob ich einen Würfelwurf mache.
Du hast es, das hatten wir ja schon mal, du hast es direkt vor dir liegen. Also,
Initiativwert direkt vor mir aufgeschrieben.
Ich mag das DSA-System wegen seiner taktischen Möglichkeiten, die es irgendwann bietet. Es ist nur sehr viel komplexer. Und das mag ich bei Savage Worlds, es sind sehr viele Regeln sehr einfach runtergebrochen und es bietet trotzdem eine bestimmte Anzahl von Möglichkeiten.
Also den Punkt gebe ich euch. Natürlich, es ist recht simpel gehalten, aber ich meine, das ist Cthulhu auch im Kampfsystem. Also da muss ich sagen, aber es ist nicht unbedingt furchtbar schnell in der Hinsicht. Also ich sag mal, bei uns, die Kämpfe haben dennoch recht lange gedauert. Also da muss ich sagen, da hoffe ich immer noch, wenn wir das nächste Mal Warhammer spielen, dass uns das auch aus den Socken geholt.
Der letzte Kampf hat 3 Runden gedauert, oder? Dann war Daniel tot und der Typ tot.
Fertig. Ja, es ist sehr tödlich. Ich meine, aber das hoffe ich mir, also so stelle ich mir aber...
gut,
meine,
aber vielleicht sollten wir es
trotzdem nochmal kurz erzählen. Das kannst du dann den anderen Systemen nicht vorwerfen. Die sind halt nicht so tödlich, aber die sind nicht viel langsamer. Also, ne, das ist vielleicht der Unterschied dabei. Ne? Man darf jetzt nicht verwechseln, dass das System, okay, sehr simpel ist und sehr tödlich, aber dass es in den Würfen und den Entscheidungen, die ich mache, ist es nicht unbedingt sehr viel schneller als bei anderen Produkten. Das sehe ich so.
Würde ich nicht teilen. Meiner Meinung nach ist das System relativ schnell. Selbst komplizierte Aktionen wie gewisse Körperteile anvisieren und so weiter sind relativ schnell einfach in diese Regelmechanik untergebracht. Und gleichzeitig bleibt der taktische Kampf bleibt ein wesentlicher Bestandteil im Gegensatz zu Cthulhu, wo ja wirklich das Kampfsystem ja sehr schwammig ist, gerade wenn es mit Maschinengewehren losgeht, dann wird's doch etwas komplizierter. Also da muss ich sagen, ist Savage Worlds, also was den Kampf betrifft, finde ich es bisher mit das beste System, weil es nicht diese Behäbigkeit von D&D mit sich bringt.
Da muss ich sagen, ist mir aber taktisch zu anspruchslos. Das kommt dann vielleicht mit dabei, aber...
Das kann ich überhaupt nicht verstehen. Also ich finde, das ist...
Was denn das Einzige, was du machen kannst, ist, greife ich meinen Gegner an oder nicht?
Ja, aber das hast du doch immer.
Ja, bei D&D kannst du jetzt argumentieren, hast du deine ganzen Fertigkeiten.
Das Einzige, was du noch machen kannst, ist rückhaltlos angreifen oder nicht. Also es stimmt, was die taktischen Möglichkeiten angeht, ist es natürlich schon etwas geringer, weil es einfach das Simple bleiben soll. Und das ist auch okay. Da ergeben sich ja dann andere Sachen dafür. Also
ich sehe da jetzt kein Problem. Wo ist denn jetzt der Unterschied zwischen, was ist denn bei D&D 4 jetzt besser?
Ja, du hast doch deine ganzen, ich meine, das was du dem System als Nachteil auslegst, diese ganzen Sprüche in Anführungszeichen und die Talente, die dann sozusagen wie Zaubersprüche behandelt werden, die dann auch Krieger und Schurken haben. Ich muss sagen, das ist aber immer eine ganze, ich sag immer mal, du hast immer gleich 5-6 verschiedene Möglichkeiten, wie ich jetzt agieren kann und welche Aktion ich jetzt mache. Also muss ich sagen, bei Ripper ist das doch nur, ja, entweder gehe ich dahin, greif an oder ich bleib hier stehen und schieß mit meiner Waffe. Ja. Nee, sorry. Nee, das
kann
ist,
kann ich
ja, nicht. Ja, was kannst du denn bei Ripper sonst noch machen? Außer jetzt hier, wie ist das? Da
unberechenbar angreifen. Nein, was das System, was das System einfach schnell macht, sind die einfachen Regeln. Das ist keine ja,
und
großen.
Das lege ich dem Spiel auch als Nachteil aus.
Und ich glaube, das wirfst du dem noch nicht vor. Du wirfst ihm vor, dass es keine großen taktischen Entscheidungen gibt. Also ja, du stehst nicht am Anfang.
Natürlich auf dem simplen Kampfsystem.
Ja, nee, ich meine eher so Sachen. Du musst nicht nachgucken, ist jetzt das, was bietet jetzt das für einen Rüstung, was bietet das jetzt für einen Abzug auf den Schießenwurf des Gegners und so. Weil im Prinzip sind es immer nur -2 oder -4. Müssen wir das System eigentlich nochmal erklären? Also wir diskutieren jetzt schon drüber. Jetzt ist eh zu spät, ja, ne?
Jetzt ist es eh zu spät, ja.
Hatten wir nicht Savage Worlds schon mal?
Wir hatten uns, glaube ich, schon mal über Savage Worlds unterhalten, ja.
Okay, gut. Auf jeden Fall ist es dadurch schnell, weil du nicht groß, wenn du es erstmal halbwegs, wenn du dir das halbwegs drauf hast, da musst du nicht mehr groß nach irgendwelche Dinge nachgucken. Und du musst da stimme ich ihm zu. Du hast nicht die großen taktischen Entscheidungen, welche Fähigkeit benutze ich jetzt. Weil die doch etwas geringer sind. Außer vielleicht, gut, wir hatten jetzt noch keine arkanen Hintergründe. Ja, ja. Da kommt vielleicht ein bisschen mehr dann da rein. Aber so für den normalen Kampfgebrauch ist es einfacher gehalten. Ich mag es deswegen. Ich mag auch D&D 4 wegen diesem einfach im Vergleich zu 3.5 oder auch bestimmt auch DSA, wo du alle möglichen Werte dann immer einrechnen musst in dem Moment, wo du angreifst und dann darauf basierend deinen Angriff durchführst.
Ich finde, wir sollten das System nicht der Einfachheit verteufeln, nachdem wir es dreimal gespielt haben. Also ich glaube, das hat noch viele taktische Aspekte, die wir noch nicht bedacht haben. Beispielsweise eben auf einzelne Körperteile zu zielen oder auch, was weiß ich, andere Taktiken zu verwenden, wie, oder auch allein, normalerweise spielt man es ja mit Miniaturen, also wir haben es ohne Miniaturen gespielt. Das ist also ein wirkliches Miniaturen-Kampfspiel und es ist auch dafür ausgelegt. Und das hat, das merkt man auch. Und ich denke, das funktioniert auch sehr gut. Und ich würde mich jetzt sogar aus dem Fenster lehnen und sagen, es funktioniert besser als D&D. Also D&D 4 zumindest. Aber okay,
ist auch um eine letztendliche
Systemanalyse dazu machen.
Wir haben es ja jetzt auch mit Anfängerhelden gespielt. Die Frage ist ja, was passiert, wenn neue Fertigkeiten dann später dazukommen, wenn man aufsteigt, dann kriegt man neue Talente und die bringen einem sowas ja dann schon etwas stärker bei. Und machen
ja,
das.
Ja, denke ich auch. Also ich glaube, für eine letztendliche Systemanalyse ist es noch wesentlich zu früh. Also davon mag ich ja noch nicht mal D&D 4, was er ja, weiß ich nicht, 8-10 Mal gespielt hat und so. Da kann man ja überhaupt noch nicht abschätzen, wie sich das entwickelt.
Das hast du dafür also, aber schon gut verteufelt, oder?
Ja, wir können doch nicht jedes Spiel erstmal zwei Jahre lang spielen, bevor man sich ja dazu entscheidet, ob man das Kampfsystem gut oder schlecht findet. Also das habe ich das sind die entscheidenden Spielabende. Wenn ich das zweimal gespielt habe und ich sage, das Kampfsystem ist mir zu simpel, dann hat das Kampfsystem, in Anführungszeichen, versagt. Dann hat es mich nicht, gegriffen.
Echt? Und bei also ich mag dieses simple System, ich mag die Überraschung, was ich ziemlich gerne, diese explodierenden Würfel, also wenn man die höchste Zahl auf dem Würfel würfelt, darf man nochmal würfeln und nochmal würfeln, wo dann enorme Schadenssummen zustande kommen.
Da kommt rein, und das gefällt mir auch natürlich, aber das gefällt mir bei jedem System, das sehr tödlich ist.
Es ist unberechenbar.
Das ist es ja. Durch diese explodierenden Würfel, einmal eine 8, oh je, nicht schlecht, nochmal, dann, also mit dem W8er, wenn du nochmal den Maximalwert würfelst, wird der nochmal addiert. Da können auf einmal aus einem einfachen Schadenswurf von 1W6, können dann da, ne, hatten wir oft genug, dann irgendwie 20 Schadenspunkte rauskommen, so unwahrscheinlich das ist, aber es passiert. Ne, gerade weil du durch deine Bennys ja auch mal manche Würfe wiederholen wirst, ne, automatisch, das haben wir auch gemacht, dann kommst du zu unverschämten hohen Schadenszahlen und wirfst damit, ja, bei uns zum Beispiel teilweise den Christian als Spielleiter ganz schön in die Bredouille, wenn er sieht, dass sein Bossgegner gerade mehr oder weniger 22 Schadenspunkte abbekommen hat und er eigentlich schwer rechtfertigen kann, dass er jetzt noch
Schlag draufgegangen, ne?
Richtig. Das war dann der Ausgleich. Ich wurde dann auch am letzten Spiel.
Also das ist extrem
tödlich. Gegen meinen Detektiv dann über den Jordan.
Also ich mag tödliche Systeme und das ist tödlich, das gebe ich ihm. Das funktioniert. Minions sind sehr schnell erledigt, aber in dem Fall haben wir jetzt beim letzten Spielabend, um das zu verdeutlichen, haben wir gegen Werwölfe gekämpft und die Minions ging zwar mit Silberpatronen in der Shotgun recht schnell down, aber ja, wie gesagt, Daniels Charakter ist durch einen popeligen Gelegenheitsangriff gefällt worden, der dann explodiert ist und ja, schon hat man hohe Schadenssummen und das hat ihn direkt aus den Füßen geholt.
Aber ich meine, das macht das Ganze natürlich dann auch interessant. Dann generell noch, das Spiel ist meiner Meinung nach zügig. Also wir haben ja nur 3 Stunden oder sowas gespielt jetzt gestern. Ich finde, das ist nicht aufgefallen. Also es gab ständig irgendwie was zu tun. Es geht in Richtung diese palpige Erzählweise. Das heißt also viel Action. Und die Action tröstet auch über den, sagen wir mal, schwachen Plot hinweg. Also gigantische Intrigenkampagnen sollte man, glaube ich, nicht erwarten bei dem Spiel. Es ist
keine
nicht
Ahnung.
So, dass man es nicht machen kann.
Ja, ich wollte gerade sagen, also.
Ist, glaube ich, dem Spielleiter jede Fantasie überlässt.
Vom Gefühl her ist es aber allerdings Pulp, meiner Meinung nach.
Ja, aber also, du kannst.
Es ist so wie Fate.
Das ist doch
Spirit of the Century.
Naja, wir spielen es so. Aber es mal so zu sagen. Also, du kannst.
Ich wollte gerade sagen. Unser Spielleiter.
Also, wir haben Fate. Wir haben Fate-Punkte integriert, die im System nicht vorgesehen sind. Und du kannst, klar, also ich glaube, Savage Worlds basiert groß auch auf dem Kampf, aber ich glaube auch, du könntest mit Savage Worlds und auch Rippers durchaus Szenarien machen, wo das nicht die tragende Rolle ist, so wie gestern, wo wir nicht 3 Kämpfer an einem Abend haben. Ich glaube, das kannst du genauso gut hinkriegen und einen großen epischen Bogen kannst du auch damit spannen.
Du könntest, aber wäre es sinnvoll mit diesem schnellen System? Das ist die Frage.
Keine Ahnung.
Das wäre eine System Matters Frage sozusagen.
Ja, aber warum, also ich weiß nicht, warum dieses System es nicht machen sollte.
Ich finde, dass das Regelsystem
genau.
Schränkt dich da nicht unbedingt ein.
Es schränkt dich nicht ein, aber ich denke, es zeigt in eine Richtung, in die man das Spiel wahrscheinlich spielen sollte. Und ich denke nicht, dass man da eine bierernste Spielrunde mit einer intrigenschwangeren Geschichte machen
sollte. Du kannst doch trotz dieser Pulp-Effekte kannst du ziemlich, also es ist Rippers, es ist Van Helsing. Ich meine, ich was ich da machen könnte, auch wenn jetzt der Film das nicht gerade betont, aber ich könnte natürlich den Horrorcharakter noch weiter raushängen.
Es gibt ja auch eine
Phobie,
also den Stabilitätswurf.
Ja,
du hast jetzt eine Phobie gegen Hundekreaturen.
Genau. Einmal ein Wurf gegen Werwolf, Werwolfs Heulen
verpatzt. Dann hast du Angst vor der Hunde. Passiert.
Schon muss der dicke Priester jetzt immer den Hund
ausweichen. Ich glaube, das ist keine System-Matters-Frage. Also es gibt Systeme, bei denen lohnen sich Kämpfe nicht, würde ich sagen. Cthulhu, da kämpfst du
ja,
nicht.
Ja, Cthulhu
also
zum Beispiel.
Selten. Und wenn, dann ist es meistens zu spät. Dann ist der Verzweiflungskampf. Da spielt es keine Rolle.
Ja, da ist Kämpfen schlecht gelöst, aber bei Savage Worlds muss ich jetzt sagen, dass auch das Rippers spezielle Savage Worlds Regelwerk jetzt nicht unbedingt behindert, dass ich eine epische Kampagne daraus mache oder ein Horrorabenteuer à la Cthulhu. Ganz im Gegenteil, ich muss sagen, das hört sich eigentlich sogar recht vielversprechend an. Noch dazu, wenn ein Gegner kommt, kann ich, anstatt vielleicht dem einen großen Wesen und dem popeligen Cthulhu Kampfsystem mit Rippers natürlich vielleicht noch ein paar Minions und Wesen aus der Tiefe herausholen.
Also da muss ich sagen, nee,
hat natürlich,
tut mir leid, das kann ich nicht. Es gibt ein Cthulhu Savage World Setting, also das gibt es. Aber ich kann mir nicht Cthulhu
ja,
mit diesem System vorstellen.
Ich kann mir auch nicht DSA damit, kann ich mir auch nicht vorstellen.
Das geht nicht. Nee, das
denn nicht?
Also ich kann mir DSA zum Beispiel nicht vorstellen, weil ich von der Welt Aventurien und gerade dessen komplexen Magiesystem das mag man verteufeln, aber ich finde, es gehört zusammen, weil es einen bestimmten Komplexitätsgrad einfach haben muss, um dieser in der Welt konsistent zu sein. Und da ist mir dann zu wenig bei Savage Worlds.
Ich brauche bei Cthulhu keine ausgefeilten Kampfregeln. Ich brauche...
Ja, die hat Savage Worlds, also die, Rippers zumindest.
Die Kampfregeln nicht. Für Cthulhu sind ja vorhanden. Also ist ja nicht so, dass die fehlen würden. Du kannst,
ja, aber sie sind
aber ich meine, kannst du so nicht sagen, die funktionieren doch.
Aber
die
erfüllen ihren Zweck. Ja, ich will auch bei Cthulhu will ich nicht kämpfen können und womöglich gewinnen können.
Ich finde ja, sie unbequem.
Darum geht, ja, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte einen großen Alten und mache dann die Tür auf und weiß, okay, der kann auch nur 3 Wunden aushalten, weil es das Regelsystem so vorsieht. Und wenn meine Würfel, ich habe vielleicht eine geringe Chance, den zu treffen. Aber wenn meine Würfel explodieren gut genug, dann kriege ich den auch platt mit meiner Schrotflinte. Das ist ein ganz anderes Gefühl als bei Cthulhu, wo ich weiß, okay, das ist jetzt der Moment, wo ich die Beine in die Hand nehme und, also, das stimmt, ich glaube, Savage Worlds oder Rippers ist einem einfach das Szenario, wo du auch siegst oder wo du zumindest eine Chance siehst zu siegen. Und bei Cthulhu ist mein Eindruck eigentlich eher, okay, mach, dass ihr wegkommt, wenn es soweit ist, dass da das Monster erscheint und wenn du dann nicht sowieso wahnsinnig wirst.
Also das ist ja wohl eine Frage der Atmosphäre, die der Spielleiter aufbaut. Und wenn er vorher den Leuten klar macht, dass ihr trotz explodierender Würfel und Silberpatronen nicht gegen den großen Alten bestehen könnt, dann muss ich sagen, dann fördert doch nicht das Regelwerk, dass die Leute mit vorgehaltenen Waffen hineinstürmen und auf Cthulhu schießen. Das muss ich sagen, nee, das ist doch
Quatsch. Ja, ich glaube.
Sie können es aber mit Savage Worlds leichter. Ja, aber sie können doch nicht leichter, also weil die Regeln angenehmer sind, aber sie können ja deswegen nicht leichter gewinnen. Ganz im Gegenteil, sie sterben dagegen ja noch schneller als...
Ja.
Wobei, darüber kann man diskutieren.
W20,
bei beiden Systemen ist die Sterblichkeit sehr hoch. Darüber müssen wir uns keine Sorgen machen.
Gut. Aber, okay, wir merken also, was das Kampfsystem angeht, gibt's doch einige Diskrepanzen hier bei uns.
Ja, also ich meine, ich mach das mal jetzt ganz simpel. Für mich ist Rippers Kampfsystem sehr simpel, aber dennoch angenehm zu spielen. Und ich sag mal, bei so einem System wie Cthulhu, wo ich das Kampfsystem für einen absoluten Krampf halte, wäre so ein System ja schon mal ein Vorteil. Wohingegen ich jetzt vielleicht dennoch aber eigentlich ein... Ja, und deswegen, das muss ich sagen, zu einem Miniaturenspiel, da muss ich sagen, ist das doch viel zu stiefmütterlich, die Kampfregeln. Da muss ich sagen, gewinnt doch eindeutig D&D, ob es 3.5 oder 4.0 ist. Ja, weil es darauf ausgelegt ist, jahrelang mehr oder weniger auch als Tabletop zu funktionieren. Da muss ich sagen, da kann Rippers
nicht mithalten. Ich weiß nicht, wieso du jetzt darauf kommst. Du hast doch alles in Zoll angegeben. Das ganze System basiert auf Zoll. Oder auf Metern, oder also auf dem Spielbrett. Die Reichweiten sind in Zoll angegeben.
Wie gesagt, das mag so funktionieren, aber ich mache das daran fest, wenn ich meinen Zug habe, wie viele Wahlmöglichkeiten habe ich da? Was kann ich mit meinem Charakter alles anstellen? Und da muss ich sagen, begeistert mich.
Ja gut, aber das hängt nicht vom Schablonen, hängt nicht vom Tabletop-System.
Ja, natürlich kannst du es noch als Board. Aber Moment mal, jetzt ihr habt es doch selber gemerkt, es hat doch wunderbar geklappt. Bei D&D hatte ich öfters das Gefühl, jetzt wäre ein Plan nicht schlecht. Wo steht der Tisch? Wo ist das? Habe ich dahin freien Weglänge? Habe ich freie Sicht auf den Gegner, der hinter Christian steht? Bei Rippers ist komm, ja, ich gehe zum nächsten hin und stoß zu. Oder ich bleib stehen, auf wen habe ich freies Schussfeld? Ich schieße.
Da brauche ich doch keinen Plan. Klar, du brauchst ihn wahrscheinlich dafür nicht, wobei du ihn dann theoretisch bräuchtest, wenn du Sachen mit Flächeneffekt benutzt. Aber selbst dann kannst du es dir ja immer noch ausdenken.
Ich bin mir absolut sicher, dass du einen taktisch herausfordernden Kampf mit Savage Worlds machen kannst. Und ich denke, wenn wir das nächste Mal Rippers spielen und unser Spielleiter dann nochmal einen Kampf präsentiert, werden wir vielleicht mal darauf hinweisen, dass er uns taktisch mehr fordern sollte. Ich bin mir sicher, dass das besser funktioniert als bei D&D.
Der Schwierigkeitsgrad ist ja schon hoch gewesen. Immerhin bist du draufgegangen und ich bin auch im ersten Kampf hier, hatte ich schon die 2 Wunden und dachte, ach du je, ne, wohin soll das jetzt führen? Tödlich bleibt es aber...
Wir hatten jetzt auch mit Dingen, zum Beispiel Deckung hatte bei uns keine Rolle gespielt, solche
zum Beispiel, verschiedene Ebenen in der Höhe haben auch keine Rolle gespielt bei uns in dem Kampf. Es war eigentlich nur eine Gasse.
Okay, also ich meine, das ist meine aktuelle Meinung. Ich lasse mich ja gerne auch mal überreden. Also ich sag mal, dann bin ich auch nächstes Mal gespannt. Immerhin werden wir dann vielleicht auch durch mich dann diesen Magieworker-Komplex mal etwas näher kennenlernen. Da bin ich natürlich auch mal sehr gespannt. Wer weiß, was das dem Kampfsystem noch bringt. Und dem Rollenspiel natürlich ebenso.
Ja, aber generell ist das, also das Ripper-Setting wird im nächsten Jahr auf Deutsch erscheinen, wenn ich mich recht entsinne. Es gibt's im Moment nur auf Englisch. Alles bei Prometheus Games. Ich weiß nicht, ob es im ersten Quartal oder im zweiten Quartal erscheinen wird, aber dann wird das auf jeden Fall da sein. Und ich denke, das könnte... Also, alle Leute, die gerne diese viktorianische Monsterjäger spielen möchten, im Stile von Van Helsing nur gut, oder im Stile der Liga der außergewöhnlichen Gentlemen, im Sinne von gut, oder im Sinne des Comics, die werden da, denke ich, ihren Spaß dran haben. Und ja, Savage Worlds Puristen werden das wahrscheinlich eh schon entweder im Schrank stehen haben oder auf ihrer Wunschliste. Soweit unsere, ja, Erfahrungen, Eindrücke von Rippers.
Analyse.
Ja, ich denke, wir werden da nochmal drauf zu sprechen kommen, wenn wir uns ein wenig mehr mit Savage Worlds auch beschäftigt haben. Ich meine, da sind wir jetzt ganz frisch.
Ja, aber wir sollten uns auch keine Illusion machen, wie gesagt, dass, wenn ich das schon raushöre, da...
Ich glaube, Matthias, ich muss mal gucken, dass ich Necropolis hinkriege, dann wirst du vielleicht dann den taktischen Kampf doch, also vielleicht etwas mehr zu schätzen wissen.
Ich will ihn schnell und tödlicher, das ist schon, und das macht Rippers nicht schlecht, das gebe ich dem System ja, aber die taktische Tiefe fehlt mir dennoch. Die Entscheidungsmöglichkeit, daran mache ich das fest, da waren sehr wenige da siegt eindeutig, da hat D&D mehr, wobei da natürlich die Tödlichkeit fehlt.
Gut, falls...
deswegen hoffe ich da auf, ne, ich meine, bald werden wir dann...
Du hattest ja auch immer den Tank, der vor dir steht, kommen. Der immer halb gestorben ist. Na gut.
Falls wir bis zur nächsten Woche nicht schnell und tödlich aus dem Weg geräumt wurden, denke ich, hören wir uns in der nächsten Woche wieder.
Mann, da bekommen explodierende Würfel eine ganz andere Bedeutung.
Richtig.
Okay.
Bis dahin.
Tschüss.
Auf bald.